Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter mit der politischen Anthropologie. Der Vergleich Hobbes-Rousseau ist sehr lehrreich. Er ist auch oft in der Literatur durchgespielt worden. Das ist sozusagen ein konventioneller Lehrbuchvergleich, den ich Ihnen vorgeführt habe. Mit ihm möchte ich Sie aber nicht bescheiden, denn der Radius politischer Anthropologie reicht nicht nur weiter. Es gibt auch wichtige Dimensionen, die bei Hobbes und Rousseau nicht unterzubringen sind. Sie werden erkennbar, wenn man ein anderes Paar sich vornimmt, nämlich de Sade und Charles Fourier. Dazu komme ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt diese Woche zu Ende bringe. Dann haben wir 14 Tage Pause, dann vielleicht mache ich dann in der nächsten Vorlesung erst den Rest. Zunächst einige Erläuterungen, warum de Sade, warum Fourier, warum de Sade und Fourier. Diese Auswahl und Zusammenstellung ist unkonventionell. Sie erstaunt Sie vielleicht zunächst. Sie erstaunt, weil beide Autoren, sofern ihre Namen Ihnen schon mal über den Weg gelaufen sind, in sehr unterschiedlichen Kontexten auftauchen, beziehungsweise ganz unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Also zunächst Charles Fourier, das können Sie ihn sehen in dem Bild. Charles Fourier hat in der Literatur einen festen Platz. Fourier ist, wie man so sagt, Frühsozialist, aus marxistischer Sicht ein vormarxistischer Sozialist. Er taucht auf im Kontext anderer Frühsozialisten genannter Autoren, an der Seite von Saint-Simon, von Babeuf, von Robert Owen, aber auch an der Seite von Proudhon als Vorläufer des Anarchismus. Fourier taucht auf in der Geschichte der Sozialutopien von Thomas Morus bis William Morris. Fourier ist ein utopischer Sozialist, könnte man sagen. Und wenn man an die sehr einflussreiche Schrift von Friedrich Engels denkt, die den Titel hat, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, so hat eben Fourier einen festen Platz in dieser marxistischen Traditionsbildung, in dieser Argumentationslinie erhalten. Marx und Engels haben übrigens auch Fourier gelesen, gern gelesen. Von Friedrich Engels stammt die erste deutsche Übersetzung eines Textes von Fourier, der inzwischen wieder hohe Aktualität gewonnen hat. Es geht, glaube ich, um die 68 oder 69 Arten, bankrott zu machen. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Sehr interessant heute. Bankrott über den Bankrott. Marx kommt übrigens häufiger auf Fourier zu sprechen und bis in die späten Schriften hinein erinnert er sich immer wieder an diesen Autor. Der Sozialdemokrat August Bebel hat 1907 ein dickes Buch über Fourier geschrieben, aber auch abseits des Mainstreams der deutschen Arbeiterbewegung ist Fourier gelesen worden in allen europäischen Ländern und zwar von Leuten, die enttäuscht von Europa und den niedergeschlagenen Revolutionen nach Amerika auswanderten und dort begannen Pläne Fouriers für eine neue Gesellschaft praktisch zu verwirklichen. Also gelesen wurde Fourier von Leuten, die auf den Sozialismus nicht warten wollten, sondern gleich damit anfangen wollten, Genossenschaften, Kommunen zu gründen. Es gibt auch noch weitere Rezeptionslinien Fouriers. Die französischen Surrealisten haben ihn in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Der Surrealist André Breton nennt Fourier einen, ich zitiere, Leuchtturm des Geistes, einen der hellsten, die ich kenne, dessen Fundament der Zeit trotzt und der bis in die Wolken ragt. Zitat Ende. Kann ich eigentlich nur zustimmen. Der surrealistische Untergrund hat dann das Wissen um diesen Autor bis in die 60er Jahre gerettet. Seit 1968 erscheinen seine Schriften in einer Gesamtausgabe. Fourier wird 68, wird aktuell in der Protestbewegung der 60er Jahre. Herbert Marcuse hat dies in einer Schrift im Vortrag, den er in Berlin gehalten hat, 1967 so begründet, Herbert Marcuse, das Ende der Utopie, Berlin 1967, da sagt er, ich zitiere, es ist kein Zufall, dass heute in der avantgardistischen linken Intelligenz das Werk von Fourier wieder aktuell wird. Eine Neuausgabe sämtlicher Werke ist soeben in Paris in der Edition Anthropos erschienen. Es war Fourier, der, wie Marx und Engels selbst anerkannt haben, zum ersten Mal und als einziger diese qualitative Differenz zwischen einer freien und der unfreien Gesellschaft sichtbar gemacht hat und nicht davor zurückgeschreckt ist, wo Marx noch zum Teil zurückgeschreckt ist, von einer möglichen Gesellschaft zu sprechen, in der die Arbeit zum Spiel wird. Einer Gesellschaft, in der die Arbeit, selbst die gesellschaftlich notwendige Arbeit, im Einklang mit den instinktiven Bedürfnissen und Inklinationen der Menschen organisiert werden kann. Zitat Ende, soweit Herbert Marcuse zu Fourier. Nun, das ist lange her, 1967. Heute, nach dem Zerfall utopischen Denkens in einer Zeit, in der Gesellschaften nicht die Wut, aber wohl die Fantasie wohl ausgeht, kann er, denke ich, auch wiedergelesen werden, der alte Fourier, wenn es darum geht, vielleicht zu wissen, wie denn eine echt freie Gesellschaft und eine befreite Erde mal ausgesehen hat in der Utopie. Ja, Fourier, meine Damen und Herren, das ist, wenn Sie reinschauen, ist wirklich eine Zumutung, die ich Ihnen auch nicht ersparen will. Ja, und der andere, Desart, das scheint ja zunächst eine ganz andere Welt zu sein. Wer denkt dabei nicht gleich an Sadismus? Wir finden Desart im Kontext der Psychopathologie der Sexualperversionen und was das Werk angeht, im Kontext der Pornografie. Und im Zeitalter der Political Correctness ist es wirklich nicht einfach, diesen Autor aus diesen sehr einfachen Wahrnehmungen herauszuholen, aber, meine Damen und Herren, Desart und Fourier, das ist, so würde ich mal sagen, politische Anthropologie vom Feinsten. Vielleicht fangen wir mit dem Scheusal an. Desart, der Pornograph. Das sieht so aus. Das ist ein Blatt aus den 120 Tagen von Sodom. Desart gilt als Klassiker der Pornografie oder vornehmer ausgedrückt, um Staatsanwälte nicht zu beleidigen, hat man früher gesagt, das ist ein Klassiker der erotischen Literatur, neben Aretinos Kurtisanengesprächen, Boccaccios Decamerone, Clevelands Memoiren der Fanny Hill und so weiter. Und das ist auch heute noch so. Desarts Texte erscheinen in ledergebundenen, bibliophilen Erotika et Kuriosa Abteilungen oder eben ganz schlicht billig für Sie alle als Playboy-Taschenbuch. Als Ende der 50er Jahre in Frankreich die große Desart-Ausgabe vorbereitet wurde, kommt es zu einem Pornografieprozess in Frankreich. Es ist eben nicht selbstverständlich gewesen, Desart zu drucken. Desart, der Pornograph, das ist lange Zeit versteckte Bücher unter dem Ladentisch, nur gegen Revers, ich versichere, 21 Jahre alt zu sein und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat sich heute alles etwas liberalisiert. Zweitens, zum klinischen Fall. Desart, der Sadist. Grausamkeiten haben die Menschen immer beschäftigt schon, das ist klar, aber dass wir einen Typus von Grausamkeit, der sich mit sexuellen Lustgefühlen verbindet, Sadismus nennen, das verdanken wir nicht Desart, sondern einem Arzt, nämlich Krafft-Ebing, Psychopathologia Sexualis 1865. Seit diesem Buch gibt es eben Sadismus und eine ärztliche Bemühung, auch diese Krankheit zu heilen. Und das geht dann weiter. Der Sadismus wird ganz universell bei Sigmund Freud. Jeder Säugling, so Freud, ist ein kleiner Sadist, wenn er wollüstig in die Mutterbrust beißt. Sadismus, so Freud, ist in uns allen als eine Triebregung oder, wie Freud sagt, ein Partialtrieb, der im Laufe der Sozialisation umgeformt und als integraler Bestandteil des normal ausgereiften Menschen dann gilt. Klappt die Sozialisation nicht, wird der Partialtrieb nicht integriert, so besteht eben Gefahr, dass abnorme Sadisten entstehen, psychisch Kranke, die nicht ins Gefängnis gehören, sondern in Heilanstalten. Diese beiden Kontexte, das sagt der Pornograf und das sagt der Sadist, ich denke, sie verstellen den Blick dann doch erheblich für unsere Zwecke. Sie haben mehr eine Bedeutung in der Geschichte der Mainstream-Dessart-Rezeption, liegen auch ganz am Rande politischer Anthropologie. Wer sich mit klinischem Sadismus befassen möchte, wird wichtigere Fälle finden. Und wer pornografische Literatur liest, hat vielleicht mehr Glück mit anderen Autoren. Ich denke, in dieser Beziehung ist Dessart vielleicht doch ein ausgesprochener Langweiler. Die Perspektive, unter der nun Dessart in dieser Vorlesung zur Sprache kommt, ist eine andere. Ich möchte ihn zitieren mit einem Satz, da schreibt er: Man wird unsere Ideen vielleicht ein wenig stark finden. Was tut das? Haben wir nicht das Recht erworben, alles zu sagen? Und dieses alles sagen führt dann natürlich zu Aussagen, wo sich die Frage stellt, soll man Dessart verbrennen? So der Text von Simone de Beauvoir aus dem Jahre 1951-52. Das ist eine Rechtfertigung Dessarts, interessanterweise doch von einer der bedeutendsten Feministinnen, und das hat auch Schule gemacht. Überhaupt stechen neben den männlichen Dessarts-Lesern die weiblichen hervor, etwa in den 80er Jahren Angela Carter, Sexualität und Macht, die Frau bei Dessart. Und das läuft dann noch weiter, das denke ich aber reicht, um Sie darauf hinzuweisen. Es geht also um einen spezifischen Bezugspunkt. Haben wir nicht das Recht erworben, alles zu sagen? Und die Frage zielt natürlich auf einen Kernpunkt des Begriffs der Freiheit, der ersten Parole der Französischen Revolution, an der Dessart aktiv teilgenommen hat. Es geht bei Dessart um Freiheit, Freiheit nicht in einem blassen Sinne, sondern eben um das, was man eine rückhaltlose Freiheit nennt. Und diese Freiheit ist ein Naturrecht, ein anthropologisch konstantes Recht des Menschen. Kein Gesetz, so sagt er, keine Moral sind legitimiert, der Freiheit Schranken zu setzen. Und einer der wichtigen Maximen lautet bei ihm: Alle Fehler des Menschen entsprechen der Natur. Es geht wieder um die Konstruktion des Untergeschosses, des Naturmenschen. Alle Fehler des Menschen entsprechen der Natur. Das heißt, die Fehler des Menschen sind die Freiheit des Menschen. Unterdrückt man die Fehler des Menschen, unterdrückt man ihre Freiheit. Und das große Thema, das Dessart verfolgt, ist gar nicht mal so originell. Es ist das Thema, das Sie auch gleichzeitig in der amerikanischen Verfassung finden. Pursuit of Happiness als eine allen Menschen von Natur aus gegebenen Impuls, der keinerlei Legitimationen bedarf. Alle Menschen streben nach Glück, damit muss man anfangen. Ja, es gibt keine Originalbilder von Dessart, aber das treffendste Porträt, denke ich, ist das von Man Ray, dem surrealistischen Künstler 1938, ein Porträt Dessart aus den Steinen der Bastille gebaut, des Gefängnisses, das 1789 ja gestürmt wurde, die Bastille der Heimat Dessarts. Also die Natur, so schreibt Dessart, ich zitiere: Die Natur prägt den Herzen aller Menschen nur eines ein, unseren Leidenschaften nichts abzuschlagen. Nun kennen wir schon die Hobbesche Lösung, wo Menschen so begehrlich werden, dass sie ihren Leidenschaften nichts abschlagen, kommt es zum Krieg aller gegen alle, und dann muss der große Souverän her, der große Leviathan, der für Zucht und Ordnung sucht und das Machtwort spricht: Nicht lasst uns Menschen machen, künstliche Menschen, die angemessen funktionieren. Ich kenne auch schon die Rousseau'sche Lösung, in die Natur des Menschen das Mitleid verpflanzt, das zu einer gewissen Selbstzivilisierung des Menschen führt, einer Selbstzivilisierung, die dann auch durch Pädagogik gestärkt werden kann. Erinnern Sie, dass Rousseau ein Buch über die Erziehung geschrieben hat, in Emilien. Man kann also mit Hobbes auf Fremdzwang und mit Rousseau auf Selbstzwang, Selbstbezwingung setzen, denn das Mitleid hemmt den Egoismus. Man kann auch theoretische Sequenzen komponieren, vom Fremdzwang zum Selbstzwang, wie das Norbert Elias in seiner umfänglichen Zivilisationstheorie getan hat. Aber, meine Damen und Herren, das sind, wie soll man sagen, das sind ja doch irgendwie alles theoretische Heimspiele, denn soziale Synthesis, soziale Ordnung, gute Ordnung ist immer möglich, wenn man so einen Joker in der Tasche hat. Der hat verschiedene Namen, Disziplin, Selbstbeherrschung, Zwang. Wenn man sowas in der Tasche hat, ist soziale Ordnung theoretisch nie ein Problem. Bei de Sade und später auch bei Fourier ist politische Anthropologie deshalb brisant und weitaus brisanter, weil beide Autoren darauf bestehen, dass die Natur dem Menschen nur eines eingeprägt hat, eben unseren Leidenschaften nichts abzuschlagen. Wenn alle gute Menschen wären, wenn sich alle an die Regeln halten, ist soziale Ordnung nie ein Problem. Wenn das so wäre, brauchten wir auch überhaupt keine Soziologie. Das ist dann nie ein Problem. Darüber braucht man auch nicht lange zu diskutieren. Die interessante Frage lautet, wie ist eine soziale Ordnung möglich, in deren Beziehungen den Leidenschaften nichts abgeschlagen wird? Das ist interessant, theoretisch interessant. Das andere ist theoretisch leicht. Bedürfnisse ist ein harmloser Begriff. Eine Gesellschaft, in der alle Bedürfnisse befriedigt werden, das ist eine Versorgungsgesellschaft. Eine Gesellschaft der Daseinsvorsorge, da sind dann die Bedürfnisse befriedigt. Aber bei de Sade geht es nicht um Bedürfnisse, sondern gesteigert. Es geht um Leidenschaften und um Freiheit. Es geht um die Freiheit der Leidenschaft und die leidenschaftliche Freiheit. Also, Sie merken schon, meine Damen und Herren, de Sade und Fourier gehören zu den schwierigen politischen Anthropologen, die moral gegründete Gesellschaften als flache und langweilige Gesellschaften kritisiert haben, weil sie der Natur des Menschen in dieser Fassung, seinem elementaren Trieben, Leidenschaften, seinem Begehren, seinem Wünschen widersprechen. Ja, nun muss man wissen, und deshalb habe ich sie zusammengestellt, dass Fourier de Sade gelesen hat. Er hat ihn gelesen und hat ihn auch durchdacht. Und man kann von der Hypothese ausgehen, dass Fourier auch de Sade widerlegen wollte. Und wir haben zu klären, ob ihm das gelungen ist oder ob nicht umgekehrt de Sade Fourier immer wieder widerlegen wird. Und das ist in der Tat eine offene Frage. Der Hobbesche Fremdzwang und der Rousseausche Selbstzwang, könnte man sagen, das sind abschließende Antworten. De Sade und Fourier dagegen, mit ihnen wird man nicht fertig und die werden auch nicht fertig miteinander. Mit ihnen wird man nicht fertig, wenn man einmal begonnen hat, sich überhaupt auf das Problem einzulassen. Aber denken Sie dran, den Joker, Selbstzwang, Moral, Repression haben wir alle in der Tasche. Zur Not kann man auf ihn zurückgreifen. Fourier und de Sade antworten nämlich, wie sich beim Lesen rasch herausstellen wird, auf die Frage nach der Art sozialer Beziehungen, in denen keine Leidenschaft unterdrückt wird. Sie antworten auf sehr verschiedene Weise. Ihre politischen Anthropologien sind sehr verschieden und sie sind so verschieden, dass wir heute beide in Kontexten wiederfinden, zwischen denen keinerlei Verbindung mehr zu existieren scheint. Fourier, eben als erster und einziger, der die qualitative Differenz zwischen freier und unfreier Gesellschaft sichtbar gemacht hat, und de Sade als ein inkommensurables Monstrum, dessen Gefangenschaft endlos zu sein scheint. Ich will hier deshalb zum Abschluss dieses Teils böser Mensch, guter Mensch nur einiges aus diesem Vergleich Ihnen stellen, auch um sie zu motivieren, vielleicht doch selbstdenkerisch mit den beiden etwas weiterzuarbeiten. Also beginnen wir mit de Sade. De Sade kommt immer wieder darauf zu sprechen in seinen Romanen, dass die intensivsten Leidenschaften, der größte Überschwang, das höchste Glück, das Geheimnis erfordern. Das ist ein Axiom. Größter Überschwang, höchstes Glück erfordern das Geheimnis. Also nicht nur macht, wie Wolf Biermann gesungen hat, gerade das Schaf, was verboten ist, sondern höchste Lust stellt sich nur in der Intimität eines Geheimnisses ein. Das heißt, der Natur keine Leidenschaft abschlagen, heißt bei de Sade Geheimnisse haben. Darüber kann man natürlich streiten. Aber de Sade besteht darauf, dass die Natur uns als biologische Einzelwesen zur Welt kommen ließ und dass jedem Einzelwesen sein Glück intimer, geheimnisvoller ist als das des anderen. Dem Willen der Natur zu folgen, heißt eben die körperliche Einzelexistenz, die Grundtatsache der biologischen Einsamkeit eines jeden Menschen zu akzeptieren. Und wenn das geschieht, dann gilt für den Libertin, für den Libertinisten gilt, jeder soll tun, was ihm gefällt. Nur ein Gesetz gilt, die Steigerung der eigenen Lust. Alle Verbrechen sind erlaubt und unermüdlich über tausende von Seiten wird diese Philosophie des totalen Egoismus wiederholt. Ich lasse jetzt mal die ironischen Begründungen, die de Sade mal diese, mal jene Philosophie seiner Zeit aufgreifen, mit Scharfsinn angreift, die lasse ich mal beiseite, wo er mal auf der Seite der Oberschichten mit denen ist, die nur im Verbrechen ihr Leben genießen können, mal auf der Seite der Unterschichten ist, die des Verbrechens bedürfen, um sich die Tore des glücklichen Lebens zu öffnen. Ja, wenn alle das täten, den Einwurf klassischer Art kennen Sie, wenn alle das täten. Und auch de Sade hat ihn gekannt und seine Romanhelden haben dagegen gehalten: Ich werde euch so viel Böses antun, wie mir beliebt, tut mir so viel Böses an, wie ihr könnt. Wenn alle das täten, ja, sagt natürlich, ich werde euch so viel Böses antun, wie mir beliebt, tut mir so viel Böses an, wie ihr könnt. Wir haben es hier, wenn Sie im Moment darüber nachdenken, mit einer erschreckend radikalen Reziprozität zu tun, einer Gegenseitigkeit, und normalerweise wird so ein Einsatz ja selten gewagt. Warum? Die Sache kann ja für den, der diese Maxime aufstellt, schiefgehen. De Sade und das Problem seiner politischen Anthropologie, dieser monomanisch-gigantischen Schriftstellerei, ich denke, es bleibt unerkannt, wenn man übersieht, dass de Sade eines nachweisen möchte, dass, wie es jemand formuliert hat, dem Menschen, der sich mit Energie, dem Bösen verbindet, niemals ein Übel zustoßen kann. Hier liegt das entscheidende Thema seines Werks. Der Tugend alle Missgeschicke, dem Laster das Glück eines dauerhaften Erfolgs. De Sade ist sich ganz sicher: Wer sich dem Bösen anheimgibt, der kann niemals in Unglück verfallen. Schwierig, nicht wahr? Es ist dies ein veritabler Abgrund von Logik. Aber denken Sie doch mal, einem Bösen, dem Böses widerfährt, der ist doch in seinem Element. Das ist doch sein Element. Er ist in Harmonie mit der Totalität seiner Natur. Es ist köstlich, unter Verbrechen zu leiden, die man liebt, sagt Juliette, die lasterhafte Schwester der Justine, die unaufhörliches Opfer ist, weil sie die Tugend nicht zu verwerfen versteht. Diese Juliette in dem Roman ist ein Mensch aller Leidenschaften und ihr Geheimnis ist eben die Kunst der Perversion, die Fähigkeit, Ekel in Lust und Widerwillen in Reiz zu verwandeln. Gar nichts kennst du, wenn du nicht alles kennst. Und wenn du aus Schüchternheit bei der Natur stehen bleibst, sie wird dir für immer entgleiten. So heißt es in einer der Vorreden von Descartes. Also der Natur des Menschen zu folgen, heißt, die Natur ganz zu nehmen. Und wer alles Menschliche in sich umfasst, und das ist eben auch das Böse, für den gibt es kein mögliches Übel. Und Sie erinnern sich bitte immer an den Descartesche Maxime, man wird unsere Ideen vielleicht etwas stark finden. Was tut das? Haben wir nicht das Recht erworben, alles zu sagen? Das ist, wenn man es genau durchdenkt, ist es mehr als eine negative Gnosis. Denn Descartes sagt ja nicht einfach, wie die Gnostiker, die Welt ist schlecht, also stärken wir uns an ihrem Übel. Vielmehr führt er die neuzeitliche Zentrierung auf den Menschen und seine Rechtfertigung auf die Anthropolizee bis zu einem sehr paradoxen Schluss. Der souveräne Mensch wird unantastbar, er tut, was kein anderer tut, er besetzt alle Rollen, die zu spielen sind. Und an diesem Punkt, meine Damen und Herren, ist eine Zone erreicht, die nun schwer verständlich wird. Denn die souveräne Einsamkeit der Descartes'schen Heldinnen und Helden ist zugleich die größtmöglichste soziale Abhängigkeit, die man sich denken kann. Der Menschenverbrauch in den Höllen des Descartes ist enorm. Herr seiner selbst ist der Mensch nur in dem Maße, in dem er oder sie über andere herrscht. Man kann nicht souverän sein, ohne andere zu gebrauchen oder zu verbrauchen, wie er immer wieder betont. Eigenartigerweise sind bei diesem souveränen Menschen Descartes die Leidenschaften absolut sozial. Und zwar sozial in einer intimen Absolutheit. Und die materielle Abhängigkeit zeigt sich schon in dem Zufuhr von Sklaven, die für die Folterkammern benötigt werden. Ich möchte, sagt eine Heldin, ich möchte ein Verbrechen finden, das unaufhörlich fortwirkt, auch wenn ich schlafe. Und ihre Freundin, die Juliette, antwortet, versuch's mit dem geistigen Verbrechen, in dem du schreibst. Und an anderer Stelle wird im Dialog der Vorschlag gemacht, ich zitiere, O Juliette, wie köstlich sind die Freuden der Fantasie. Die ganze Erde ist unser in diesen Augenblicken der Wonne. Kein einziges Wesen leistet uns Widerstand. Man verwüstet die Welt, bevölkert sie wieder mit neuen Objekten, die man wiederum tötet. Wir haben die Möglichkeit zu allen Verbrechen, aller Dinge bedienen wir uns. Wir verhundertfachen die Gräuel. Zitat Ende. Versuch's mal mit der Fantasie. Ich meine, wenn man das so liest jetzt, dann fällt einem natürlich ein, dass die heutige Softwaretechnologie bereits im Bereich der Computerspiele ja beeindruckende Szenarien zu bieten hat. Die Verwüstung ganzer Galaxien, Reset und sie sind wieder da. Wie können sie vom Neuen verwüsten, Reset und so weiter. Ja, wenn die Genüsse in der einen Welt nicht mehr steigerbar sind, so muss man eine zweite Welt errichten. Das ist die Descartes'sche Lösung. Man muss eine zweite Welt errichten. Deshalb finden wir bei Descartes nicht nur die Gesellschaft, sondern wir finden daneben die Geheimgesellschaft. Die Geheimgesellschaft, die Gesellschaft der Freunde des Verbrechens, wie es in der Justine heißt. Das ist eine Geheimgesellschaft, die ihre eigenen Statuten hat, ihr eigenes Grundgesetz. Und die Geheimgesellschaft, wo findet man sie? Man findet sie in einsam gelegenen altfranzösischen Burgen, die auch wirtschaftlich eine große Autonomie erreichen. Und diesen beiden Welten korrespondiert dann die Welt des Romanschreibens selber, die der Autor sich in 26 Jahren Gefängnisaufenthalt geschaffen hat. Die Leidenschaften des Descartes, sie versetzen jeder offiziellen Gesellschaft ebenso den Todesstoß, wie die Gesellschaft des Descartes Leidenschaften repressieren muss, wenn sie das Geheimnis nur bis zu einem gewissen Grad duldet und dann die Anzeigepflicht für Verbrechen greift. So gibt es in den Romanen des Descartes eine doppelte Gesellschaft. Die offizielle Gesellschaft der Normen und Pflichten, die den Einzelnen fesselt, und die Geheimgesellschaft, in der alle die leidenschaftlichen Verbrechen begangen werden können, die in der Öffentlichkeit verboten sind. Soweit Dessart. Und dies hat Fourier gelesen und seine Frage war, muss das so sein? Diese Spaltung in die Öffentlichkeit und die Geheimgesellschaft der Freunde des Verbrechens. Muss das so sein? Fourier hat sich sein Leben lang mit der Frage beschäftigt, die Dessart hinterlassen hat, wenn man so will. Und die Frage lautet, wie ist eine öffentliche, homogene soziale Ordnung möglich, in der alle Leidenschaften, alle Liebesregungen erfüllt werden und keine unterdrückt wird? Das ist die Frage Fouriers gewesen. Ja, vielleicht steigen wir etwas ein in Fourier. Grundlage alles Denken über die Gesellschaft, aller Soziologie, aller politischen Anthropologie ist für Fourier die Theorie der Liebe. Er schreibt, ich zitiere, ich werde Ihnen beweisen, dass ein einziger Irrtum in der Theorie der Liebe bereits genügt, das ganze Gebäude der zivilisierten Moral zum Einsturz zu bringen. Und weiter heißt es, ich zitiere, seit nunmehr 3000 Jahren besudelt man die Erde mit abgeschmackten Faseleien über die Leidenschaften. Wir müssen dem Übel ein Ende setzen, methodisch vorgehen in jedem Bereich, der das schmerzliche Rätsel der Leidenschaften berührt. Versuchen wir es also, es zu erforschen und dem Gegenstand nicht auszuweichen, welcher der Frivolität, also solchen Leuten wie Dessart, so viel Handhabe bietet. Zitat Ende. Und Fourier hat etwas entdeckt, was jeder kennt und immer wieder vergisst, nämlich die Existenz einer natürlichen sozialen Bewegung, die er Attraction passionnée nennt. Attraction passionnée, leidenschaftliche Anziehungskraft, könnte man das übersetzen. Zwischen den Leidenschaften der Menschen und der Arbeit, die sie tun, wirken Anziehungskräfte. Und die gilt es zu erforschen. Les attractions sont proportionnelles au destiné, eine umwerfende Hypothese bei ihm, die Leidenschaften entsprechen den Schicksalsbedingungen. Und wer die Existenz dieser Attraction passionnée, die im unteren Stockwerk des Zoon Politikon ist, wer die beiseite schiebt, der wird von der Lektüre der Fourierischen Texte kaum profitieren können, denn seine Sprache, die Bücher, die er geschrieben hat, sind gleichsam so berechnet auf die Existenz einer solchen Attraction passionnée beim Leser. Fourier schreibt, ich zitiere, um die Wünsche der verschiedenen Altersstufen zu befriedigen und ihnen gänzlich neue Liebesgenüsse zu verschaffen, muss ich den Vorsichtsmaßnahmen der Zivilisation, damit ist die alte Gesellschaftsordnung gemeint, in allen Punkten widersprechen, denn sie führen zu einer Ordnung, die außerstande ist, den verschiedenartigen Neigungen gerecht zu werden. Es muss also der Wunsch des Lesers sein, dass ich ihn seinen Vorurteilen entreiße und ihn eine neue Welt führe, wo unerhörte Bräuche viele neue Vergnügungen für alle Altersstufen beiderlei Geschlecht zur Folge haben. Ich wiederhole es, es ist Sache des Lesers, mir diese Bedingung zu stellen, ich werde sie erfüllen. Vor allem auf dem Gebiet der Liebe muss man einen dogmatischen Ton vermeiden. Es ist freilich hier so viel Verwirrung gestiftet worden, der Wust aus Aberglaube und Philosophie hat so vielen Irrtümern zu Ansehen verholfen, dass es großer Mühe bedarf, die Geister zur Natur zurückzuführen. Im Übrigen werde ich Vorurteilen zu Leibe rücken, denen insgeheim jedermann Feind ist, denn ihre Beseitigung wird jedem die Wohltaten bescheren, die er begehrt. Mithin muss jeder Leser meiner Lehre schon im Voraus beipflichten und seine eigene Niederlage herbeisehnen. Zitat Ende. Eine eigenartige rhetorische Strategie. Also kurz gesagt, wenn Sie Ihre eigenen Wünsche nicht attraktiv finden, meine Damen und Herren, dann kommen Sie mit Fourier überhaupt nicht ins Geschäft. Attraction passionnée, das ist die Grundformel bei ihm. Im Unterschied zu den traditionellen Texten der Moralisten sind Fouriers Schriften nicht darauf angelegt, das Feuer der Leidenschaften irgendwie zu dämpfen oder zu löschen, dass keine Unruhe entsteht, sondern umgekehrt. Es geht darum, es anzufachen, und dies geschieht nun eigenartigerweise auf dem Wege einer Systematisierung, die exzessiv genannt werden kann. Und wie bei seinem Gegner de Sade finden wir bei Fourier enorme Listen, Zählungen, Rubrizierungen von Leidenschaften. Er schreibt, ich zitiere, die Leidenschaften bilden ein Orchester mit 1620 Instrumenten. 1620. Sie erinnern sich vielleicht an Ihre Kindheit, als noch viel zu wünschen gab. Da gibt es dieses Märchen, nicht? Drei Wünsche. Nicht? Drei Wünsche, sagt die Fee, hast du frei. Ne? Und auch als Kind wussten wir natürlich auch schon, das ist einfach objektiv viel zu wenig. Und Fourier würde dem zustimmen. Es müssen nämlich 1620 Wünsche, Lüste, Begehrensweisen sein. Und vielleicht zur Vorbereitung für Fourier, fangen Sie vielleicht mal heute Abend oder irgendwann mal mit so einer Liste an. Meine Leidenschaften, erstens, zweitens, drittens. Und ich weiß ja nicht, wie weit Sie kommen, aber wenn Sie dann bei 37, 38 oder bei 85 oder bei 150 Ihnen die Puste ausgeht, dass Ihnen nichts mehr einfällt, was Sie sich auch noch wünschen können, sozusagen als Hervorbringung Ihrer intimen Natur, dann denken Sie an Fourier und sagen, es müssen eben 620 sein. Und wenn Sie in den nächsten 14 Tagen noch was lesen wollen, kann ich Ihnen empfehlen, diese Zusammenstellung von Texten, die Martin Burkhardt rausgegeben hat, Charles Fourier, der Philosoph der Kleinanzeige. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.